Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk ist mehr als Mainstream.
Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und dass ich den Lesewurm präsentieren kann, geschieht wie immer dank einer wunderbaren Cook-Produktion. An den Reglern hat Klaus Blödo seine flinken Finger oder zauberhafte Zauberhände. Der Lesewurm begrüßt euch im Monat mit dem längsten Tag und der kürzesten Nacht. Mittsommer im Juni steht uns ins Haus. Und uns stehen auch interessante Lesungen in Münster bevor. Paolo Rumis etwa entführt uns im Theatertreff ins unterirdische Italien. Manuela Sanne kommt nach Wolbeck und bringt uns einen netten Krimi von der Nordseeküste mit. Dazu später mehr. Die Juni-Sendung ist voller spannender Romane und Krimis. Zeitgeschichtliches ist dabei, auch eine Zeitmaschine werfen wir an und eine Reihe guter Musik, auch mit Blick auf das Ems Jazz Festival im September in Greven, rundet den Lesewurm ab. Freut euch mit uns auf eine abwechslungsreiche Stunde mit Lesens- und Hörenswertem. Präsentiert von eurer hand- und hausgemachten Kultursendung, frei von künstlicher Intelligenz. Der erste Titel stammt von Shalosh, einem Jazz-Trio aus Israel, und von ihrem aktuellen Langspieler Tales of Utopia kommt der Song King's Dream Part 1.
Thank you.
Der Lesewurm hier auf Antenne Münster produziert im Medienforum Münster. Wir hörten Schalosch aus Israel. Verbinden würde ich das ganz gerne mit dem dezenten Hinweis, dass ihr diese mitteljungen Männer auch live erleben könnt. Und zwar im Rahmen des AMS Jazz Festivals, das vom 5. bis 7. September im Ballenlager in Greven über die Bühne geht. Schalosch ist am Samstag, den 6. September ab 18.30 Uhr zu sehen. Wir kümmern uns jetzt in einem Schwung um Stephen King und Sebastian Fitzek. Horror und Psychothriller. Warum gibt es die beiden Bestseller, den US-Amerikaner und den Berliner, eigentlich in einem Aufguss? Nicht, weil sie Bestseller sind, das wäre zu einfach, sondern weil sie aktuell mit etwas am Markt sind, das für die eine und den anderen doch vielleicht noch überraschend ist. Stephen King, dieser Meister des Horrors, hat mit »Kein Zurück«, im Verlag Heine erschienen, eben keinen neuen Horror-Thriller geschrieben, und Sebastian Fitzek mit »Horror Date«, Verlag ist hier Drömer, auch keinen Psychothriller, für den die Leute ihn so lieben. Von Stephen King wissen wir inzwischen, dass er sich in seinen Romanen, die durchaus Spannungselemente aufweisen und doch mehr als Krimis sind, um wichtige gesellschaftliche Themen kümmert. Und so ist es auch beim brandneuen »Kein Zurück«. Worum geht's darin? Vordergründig um eine angekündigte Mordserie in Orten rund um den Eriesee. Das ist dieser große See im Norden der USA, den sich die Vereinigten Staaten mit Kanada teilen. Diese Mordserie, mit der will ein Unbekannter Rache nehmen. Rache nicht an sich selbst, sondern an einem merkwürdigen Gefühl in sich selbst. Nämlich Rache für einen Menschen, der im Gefängnis erstochen worden war. Im Gefängnis saß dieser aufgrund des Fehlurteils einer Jury, die ihn wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material schuldig gesprochen hatte. Nun tötet der Mann draußen nicht die Geschworenen nach und nach, die für dieses Urteil verantwortlich sind, sondern allem Anschein nach stellvertretend für diese eben andere Menschen ohne erkennbaren Zusammenhang zu dem Prozess. Die Toten halten gleichwohl Zettel mit den Namen der Geschworenen in ihren toten Händen. Da ist ein Irrer unterwegs und der wird uns Lesenden sehr schnell bekannt, denn er spricht zu uns, also er spricht über sich von der einzigen vollkommenen Form von Sühne, wenn Unschuldige sterben, weil ein Unschuldiger gestorben war, weil dann, so seine Auffassung, die Schuldigen leiden. Das ist die große Schreckensserie, zu der eine Freundin bei der Polizei, Holly Guinea, hinzuzieht. Unter der Hand. Denn Holly ist Privatermittlerin. Eine Theorie der Ermittelnden ist, dass der Rächer wohl zu einer der anonymen Gesprächsrunden geht, die ehemaligen oder aktuellen Abhängigen Hilfe versprechen. Parallel dazu hat Holly Guinea noch anderes Übel zu verhindern, denn sie ist die Personenschützerin für eine Autorin und Feministin, die sich gerade auf einer Lesereise durch die USA befindet. Und auf die hat es irgendjemand abgesehen. Während der Lesungen zum Beispiel kommen gefälschte Dankesbriefe nebst Blumen in die Umkleide und darin befinden sich giftige Substanzen. Stephen King lässt diese beiden Handlungsstränge unaufhaltsam aufeinander zurasen. Und damit wechseln wir von Stephen King, kein Zurück aus dem Heine Verlag, hin zu Sebastian Fitzek. Der hat seinem Roman Horror Date in gewohnt selbstironischem Ton einen Untertitel verpasst, der da heißt Kein Thriller und in Klammern dazu gesetzt, immer noch auf dem Cover, obwohl man beim Dating auf viele Psychos trifft. Worum geht es? Um ein romantisches Treffen, abgemacht über die Dating-Plattform The Walking Date, in Anspielung auf die Zombie-Serie The Walking Dead. Der ernste Hintergrund dieser Dating-Plattform: wer sich hier verabredet, das sind Menschen am Ende ihres Lebens, Sterbenskranke. Und zu einem dieser ersten verabredeten Treffen kommt also die unheilbar an Krebs erkrankte Paartherapeutin Nala und dazu Julius. der ist kerngesund. Der steht 2 Wochen vor seinem eigenen Junggesellenabschied und passt also so gar nicht zu der Verabredung. Die hat er nur wahrgenommen, um seinem besten Kumpel Raphael aus der Patsche zu helfen. Der wiederum ist todkrank und er ist nicht in der Lage, zu dem von ihm verabredeten Treffen selbst zu gehen. Es ist also eigentlich sein Date abgemacht über diese Plattform. Und Julius lässt sich als bester Kumpel irgendwie breitschlagen und geht völlig unvorbereitet in dieses Restaurant. Und zwar sofort, nämlich weil das Date ist schon in 20 Minuten. Der Freund sagt es ihm und Julius muss sofort aufbrechen. Und dadurch bringt Nala diesen Julius natürlich ziemlich häufig in Verlegenheit, denn der muss zu Notlügen greifen. Der kennt natürlich den Chatverlauf zwischen den beiden, die wirklich miteinander gesprochen, geschrieben haben, nicht. Und auch die besprochenen Themen sind ihm völlig unbekannt. Julius muss also viele Brände löschen und dann im Restaurant auch einen eigenen, weil plötzlich einer seiner Kumpel an den Tisch tritt und der zeigt ihm glücklich und voller Freude ein T-Shirt für den bevorstehenden Junggesellenabschied, den sie miteinander feiern wollen. Das geht irgendwie noch gut aus, bis dann Julius Nala sofort zu einem Familientreffen begleiten muss, wie sie es mit Raphael vereinbart hatte. Blöd nur, dass der Raphael das seinem Kumpel Julius einfach verschwiegen hatte, denn Raphael musste davon ausgehen, dass Julius spätestens dann das Date tatsächlich nicht übernehmen würde. Und dieses gesellschaftliche Ereignis, Nalas Familienparty mit Julius im Gepäck, das macht dieses Horror-Date dann zu einem, das im Krankenhaus endet. Sebastian Fitzek, Horror-Date, erscheint bei Drömer. Thank you. Wir hörten gerade die Saxophonistin Emma Ravitch mit dem Stück You've Changed von ihrem Album Big Visit, das sie gemeinsam mit Gwilym Simcock eingespielt hat. Emma Ravitch übrigens beschließt das bereits erwähnte Ems Jazz Festival, dessen vierte Auflage findet, wie gesagt, vom 5. bis 7. September statt. Und Emma Ravitch spielt am Sonntag, 7. September ab 20 Uhr im Ballenlager Greven. So, liebe Lesewürmerinnen und Lesewürmer, nehmt bitte die Hefte raus. Geschichtstests. Die Frage lautet ganz einfach, was war die Franklin-Expedition? Okay, ich sehe jetzt keine Hände hochgehen direkt. Das ist auch nicht weiter tragisch. Das wusste der Lesewurm bislang auch nicht. Franklin-Expedition. Dabei handelt es sich um eine britische Forschungsreise von 1845 bis 1848, die unter der Leitung von Sir John Franklin die Nordwestpassage zu durchsegeln versuchte, um einen kurzen Seeweg von Europa nach Asien zu finden. Weil es damals noch keinen Klimawandel gab, endete die mehrjährige Mission desaströs. Niemand kam lebend aus dem unerbittlichen Packeis zwischen Grönland und Nordkanada heraus. Doch einer, zumindest wenn wir der britisch-kambodschanischen Kalien Bradley folgen. Sie hat den an der Forschungsexpedition tatsächlich beteiligten Leutnant Graham Gore überleben lassen. Und das auf äußerst gewitzte Art. Er ist einer der Hauptdarsteller in dem großartigen Roman Das Ministerium der Zeit, in deutscher Übersetzung von Sophie Zeitz, gerade bei Penguin erschienen, im Verlag Bertelsmann Random House. Der Roman ist gleichwohl kein historischer, sondern er verfrachtet neben dem Leutnant aus dem Jahr 1847 noch vier weitere Menschen aus unterschiedlichen Epochen in eine Gegenwart unserer Zeit ungefähr. Denn dem britischen Ministerium der Zeit ist es unter strengster Geheimhaltung gelungen, eine Zeitmaschine anzuwerfen. Und Gore ist einer von diesen Geretteten, dem eine junge Frau als rund um die Uhr Betreuerin zugeordnet ist. Diese junge Frau kümmert sich herzzerreißend und zugleich mit einem schönen Schuss britischen Humors um den Zeitreisenden, der schon mal eine Toilettenspülung zerlegt, weil er wissen will, dank welcher Zauberhand das Wasser immer wieder nachläuft. Kennt natürlich Wassertoiletten überhaupt nicht. Das Ministerium nennt die aus der Zeit gefallenen übrigens Expats, als seien sie ohne Einbürgerung in einem fremden Land, etwa zum Arbeiten. Alles, so heißt es zumindest von oben, sei ein Experiment zur Eingliederung von Menschen aus vergangenen Jahrhunderten in die Gegenwart. Dass niemand durchdreht, ist ja keinesfalls gewiss, deswegen braucht es Betreuung. Und auswählen würde die Regierung nur solche Menschen, die den Lauf der Geschichte nicht zu sehr beeinflusst hätten, um ungewollte Kettenreaktionen bis in die Jetztzeit zu verhindern. Allein dieses Setting, Moderne und Vergangenes aufeinanderprallen zu lassen, ist ebenso spannend wie auch lustig. Wir kennen das ja zum Beispiel aus Zurück in die Zukunft oder auch durch diese wahnsinnig witzige Figur Cat Weasel. Der Roman hat aber mehr zu bieten, denn mit der Zeit macht das ständige Zusammenleben aus Ministeriumsangestellter und Leutnant ein Liebespaar. Und dann wird's spannend, denn die Ziele des Ministeriums sind in Wahrheit doch andere. Andere als nur wissenschaftliche Forschung. Und dadurch wird der Roman zu einer hochpolitischen Angelegenheit und zu einer klaren Leseempfehlung für den Lesewurm. Kalien Bradley hat geschrieben, das Ministerium der Zeit erscheint bei Penguin. We'll be right back.
But sometimes you like to travel back time when you're feeling alone. But sometimes you like to travel back time when you're under control. But don't trust that way. Don't trust the way. I don't trust the way. Fly. Like bubbles in the air. Sometimes you like to travel back time when you're feeling alone. But sometimes you like to travel back time when you're under control. But don't trust the way. But don't trust the way. Don't trust the way.
Das war Musik aus Münster im Lesewurm aus Münster. Das waren Home to Paris mit Bubbles in the Air. Und das waren sie nicht ohne Grund, denn wir machen mit der äußerst tanzbaren Musik die Veranstaltungsschublade auf und blicken weit in den Spätsommer auf eins der Feste aller Feste in Münster, auf das Kreuzviertelfest rund um die Kreuzkirche. Es gibt wieder viel Programm und viel Musik am 30. und 31. August und den Samstagabend beschließen eben ab 21.30 Uhr Home to Paris. Und dann kriecht der Lesewurm zurück in den Juni und wirft einen Blick darauf, wohin wir in diesem Monat noch so kriechen können. Und eine Veranstaltung fällt da ins Auge, die die Burg Hülshoff, das Haus Rüschhaus und weitere Stätten in und um Münster bespielt. Sie alle haben mit Annette von Droste-Hülshoff zu tun. Es ist Juni und also wieder Zeit für das Droste-Festival. Diesmal findet es eine Woche lang vom 18. bis 25. Juni statt und der Lesewurm kann nur empfehlen, die Homepage des veranstaltenden Zentrums für Literatur Center for Literature zu besuchen, unter burg-hülshoff.de zu finden. Das Festival trägt in diesem Jahr den Titel Landlord's Game, also das Spiel des Vermieters, wenn ihr so wollt, als Vorläufer von Monopoly erfunden, vor ungefähr 100 Jahren, durch Elizabeth Maggie Phillips. Gab es ihrer Zeit allerdings noch eine zweite Variante des Spiels, die auch das gerechte Teilen von Besitz zuließ. Monopoly heute kennt nur noch die Manchester-kapitalistische Version, The Winner Takes It All. Im Zusammenhang mit der Droste thematisiert das Festival Ungleichheit anhand der Rolle der Frau zu Annettes Zeit. Sie war zwar adelig, aber eben auch auf gewisse Rollen beschränkt und diese Grenzen hat sie ja erfolgreich versucht zu sprengen. Das Festival bietet Lesungen, Performances, Gespräche, Filme, Workshops und Spaziergänge und eben auch Spiele. Die erste Lesung während des Festivals gibt es am Donnerstag, 19. Juni von 14 bis 15.30 Uhr im Spec-Ops am Egidimarkt. 7 Frauen und Männer lesen dann Texte zwischen Manifest und Klassenarbeit. Hier ist der Eintritt kostenlos. Festival-Tickets sonst gibt es aber auch und zwar über den Shop auf burg-hülshoff.de. Und dann können wir im Juni auch noch mit Paolo Rumis ins unterirdische Italien abtauchen. Und zwar schon am morgigen Sonntag ab 15 Uhr im Theatertreff am Theater Münster. Paolo Rumis, das ist ein aus Italien stammender Autor. Er stellt seine Neuerscheinung »Eine Stimme aus der Tiefe« vor, die im Folio Verlag erscheint, übersetzt übrigens von Karin Fleischanderl. Rumis interessiert sich in diesem Buch für frühchristliche Katakomben ebenso wie für die Krater des Ätna und er erzählt in seinem Buch Geschichte und Geschichten von Menschen, die mit Italien ein sehr unsicheres Terrain zur Heimat haben. Und schließlich empfiehlt der Lesewurm für den Montag, 23. Juni, den Gang zu Wolle im Glück. Das ist kein Film über einen Ruhrpottler, der einen Lottogewinn abgezogen hat oder so. Nein, Wolle im Glück ist ein Strickfachgeschäft mitten in Wolbeck. Und dorthin verschlägt es am 23. Juni um 19 Uhr Manuela Sanne, die ihren frisch bei Piper erschienenen Krimi »Mord bei Schiedwetter« vorstellt. Warum in einem Wollladen? Weil Manuela Sannes Ermittlerinnen-Team ein begeisterter Club von strickenden Frauen ist, ergänzt durch einen pensionierten Polizisten. Das alles ist an der Nordseeküste in Norddeich angesiedelt. Blöd nur, ausgerechnet die Besitzerin des Wollladens dort wird ermordet. Und los gehen die todernsten und aber auch sehr humorvollen Ermittlungen in diesem Cozy-Krimi. Manuela Sanne stammt aus Höxter und lebt inzwischen in Wuppertal, liebt allerdings Ostfriesland. Und zu erleben ist das Ganze, wie gesagt, am 23. Juni ab 19 Uhr in Wolle im Glück in Wolbeck.
I tell you I'm here and I wait by the door up the stairs and I'm there. How was your day? Are you in pain still? I sit on the side in the cold, in the empty apartment you recently sold. Is that why I'm here? I
Das war Black Country New Road, eine Gruppe aus England im Lesewurm der Juni-Sendung mit dem Titel Goodbye, Don't Tell Me vom aktuellen Album Forever, How Long? Ja, how long? Wie lang geht es eigentlich so mit Krimireihen? Wäre auch ein Thema im Zusammenhang mit Benjamin Kors, der Journalist und Autor mit deutschen und französischen Wurzeln, hat eine neue Krimireihe am Start und wir kennen ihn auch aus einer vielleicht abgeschlossenen um den französischen Personenschützer Nicolas Gerlin. Jetzt gibt es die sogenannte Gruppe 4. Wir gucken kurz zurück. Sie heißt so, weil sie eigens für das Aufklären von Serienverbrechen in einer norddeutschen Stadt entstand und im vierten Stock des dortigen Polizeipräsidiums logiert. An ihrer Spitze stehen zwei Kräfte, die ihr Päckchen zu tragen haben, Jakob Krog und die aus Wien kommende Mila Weiß. Er musste ein Jahr Pause machen aufgrund eines Vorfalls. Ihr geriet eine Ermittlung etwas aus den Fugen. Mehr wird anfangs nicht verraten im ersten Fall, weil Kors uns diese Geschichten selbst nur scheibchenweise verrät. In jedem Fall führen die beiden die Gruppe 4 an, die im ersten Fall Krähentage einen Serienmörder jagt. Der verkleidet sich noch ein paar Male und verstellt seine Stimme so perfekt, dass die Umgebung glaubt, die Ermordeten hätten über den später festgestellten Todeszeitpunkt hinaus noch gelebt. Dieser Fall ist also nun zu den Akten gelegt, Gottlob will man meinen, weil auch der unangenehme Staatsanwalt mächtig Druck gemacht hatte, ihm waren die über Wochen laufenden Ermittlungen viel zu langsam gegangen. Und nun geht es in Band 2 weiter mit der Gruppe 4, der heißt Aschesommer. Auch er erscheint bei DTV. Wie schon in Band 1 gibt es wieder einen Menschen, der sich einer perfiden Aufgabe stellt, nämlich Menschen grausam zu Tode zu bringen. Mitten im heißen Sommer führt dieser Merkwürdige die Gruppe 4 zu einem verlassenen Hof. Alarmiert ist die Polizei durch eine kryptische Todesanzeige, die den Ort einer Trauerfeier per Koordinaten benennt. Und der in der Zeitungsannonce betrauerte Tote ist ein seit Tagen vermisster Hochschuldozent. Mila und Jakob landen in einem unterirdischen Verlies, das der Mörder als Kühlkammer inszeniert hat. Zwei Tote hängen an Haken unter einer Decke in Eiseskälte. Einer der beiden ist der vermisste Dozent. Für die Gruppe 4 wird es wiederum ein Wettlauf mit der Zeit und sie werden dabei von einem Verrückten genau beobachtet, der womöglich mehr mit Mila und Jakob vorhat, als wir glauben. Benjamin Kors, Aschesommer. Der zweite Fall für die Gruppe 4 um Mila Weiß und Jakob Krog erscheint bei DTV.
This is my fear.
Das war Ebony Buckle im Lesewurm. Die Australierin mit Lebensmittelpunkt London hörten wir mit dem Titeltrack ihres ersten Albums Disco Lasers. Und wenn wir nun ausgangs der Sendung auf die Befreiung der Welt vom Nazi-Terror zurückschauen, dann liegt das Kriegsende 1945 nun ja tatsächlich 80 Jahre zurück und es markiert den endgültigen Zusammenbruch jenes Regimes, das in deutschem Namen unmenschliche Verbrechen begangen hat. Und die sind eben kein Fliegenschiss, wie Antidemokraten einer von 10 Millionen Deutschen bei der vergangenen Bundestagswahl gewählten Partei behaupten. Einer von Millionen Ermordeten ist Dietrich Bonhoeffer. Auch ihn richteten die Nazis in den letzten Tagen ihrer Schreckensherrschaft hin, und zwar im Konzentrationslager Flossenbürg. Das ist in der Oberpfalz in Bayern an der Grenze zum heutigen Tschechien. Warum? Weil er als lutherischer Pfarrer dem Widerstand gegen die Nazis angehörte und er noch stärker in den Fokus geriet, nachdem das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 gescheitert war. Bonhoeffer war zu diesem Zeitpunkt gleichwohl schon länger als ein Jahr inhaftiert. Mit John McCabe fügt nun ein Brite und Pfarrer der anglikanischen Kirche der biografischen Literatur über Bonhoeffer eine bemerkenswerte Arbeit hinzu. Sie heißt »Acht Tage im April«, Dietrich Bonhoeffers letzter Weg nach Flossenbürg, und erscheint im Gütersloher Verlagshaus. McCabe spricht übrigens fließend Deutsch und hat über Bonhoeffer promoviert. Sein Anliegen ist es vor allem, keine isolierte Betrachtung der letzten Tage in Bonhoeffers Leben zu schildern. Das bezieht sich einmal auf den Umstand, dass Bonhoeffer Teil einer Gruppe von Gefangenen war, die die Nazis nach Flossenbürg brachten. McCabe beschreibt folglich auch die unterschiedlichen Menschen um Bonhoeffer herum. Zum Beispiel einen britischen Spion Payne Best, der selbst jene Zeit in seinem Buch »Der Venlo-Vorfall« dokumentiert hat. Auch war mit Sigmund Rascher ein in Ungnade gefallener KZ-Arzt und damit Massenmörder Teil dieser Gruppe von Gefangenen. Die isolierte Betrachtung auf Bonhoeffers letzte Tage im Leben bricht McCabe auch dadurch auf, dass er die Geschehnisse und Entwicklungen des Krieges in jenem April mit einbezieht. Insgesamt zieht McCabe seine Schlüsse aus neuen Dokumenten und Quellen und er zeichnet nach, warum der Mord an Bonhoeffer zwar tragisch kurz vor Kriegsende erfolgte, aber auch aus Nazi-Sicht eben zielgerichtet. Denn eigentlich wollte Heinrich Himmler, Reichsführer SS und das kranke Hirn hinter dem Holocaust, gegen Kriegsende noch nützliche Geiseln in die Nähe des Regimes bringen. Seine irre Idee, Menschen wie Bonhoeffer könnten bei dem Versuch, ein möglichst gutes Verhandlungsergebnis mit den Siegermächten herauszuschlagen, als Faustpfand dienen. Mit dem Verweben verschiedener Schauplätze und Perspektiven gelingt John McCabe ein facettenreiches Bild jener Tage, die Dietrich Bonhoeffer und zahllosen anderen Menschen den Tod brachten. John McCabe, Acht Tage im April. Dietrich Bonhoeffers letzter Weg nach Flossenbürg erscheint im Gütersloher Verlagshaus. Und der Lesewurm erscheint wieder im Monat Juli. Wenn ihr einschalten möchtet, dann tut das doch bitte am Samstag, den 12. Juli, wieder ab 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster. Es verabschieden sich für den Rest des Junos der Klaus Blödo in der Technik. Herzlichen Dank, Klaus, und Volker Stephan am Mikrofon. Bis zum 12. Juli. Tschüss.
Just a child, oh a child, oh a child. When he heard her cry, she was standing as the waves, oh the waves, oh the waves, crashed about her. And the wind whipped at her face, oh her face, oh her face. And he heard her cry. And the years went rolling by, rolling by, rolling by. for him a wife, oh, a wife, or oh, his wife. She was sweet and fair, and she gave to him a child, oh, a child, oh, a child. And he loved them. But at night he heard the sound, oh, the sound of the wild. And he heard her cry, save me from this silent ocean. Save me from the deep. Save me from this silent ocean. Save me from the deep. Down across the pebbles to where the ocean meets the shore. Stood in the waves and he screamed out her name, but he couldn't make a sound. It was swallowed by the wind.
It's more than I can bear. Breathe a new day air. I miss you every day. In every single way. It's more than I can bear. Breathe a new day air.